Willkommen zum Podcast, der seinen eigenen Spruch hat, und zwar: Alle guten Dinge sind vier. Die NFL, die NBA, die NHL und die MLB sind hier an der Tagesordnung, und deswegen freue ich mich auch heute und in dieser Woche wieder darüber zu sprechen, und das vor allem auch mit Bjarne. Moin.
Moin moin, Ferdi. Aller guten Dinge sind vier. Hast du dir wieder richtig schön aus den Rippen geleiert, den Spruch. Gefällt mir sehr.
So muss man nämlich starten, und wie immer starten wir mit der NFL, der amerikanischen Football-Liga, und da war diese Woche mal wieder einiges los, ein paar Upsets, ein paar richtig geile Spiele und ein Spiel, das habe ich mir rausgesucht, weil wir letzte Woche viel über die AFC gesprochen haben, will ich heute so ein bisschen über die andere Conference sprechen, die NFC, und da fand ich das Duell zwischen den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings richtig gut, beide Teams aus der NFC North Division. Am Ende gewinnt die Vikings mit 34-31. Durchaus wichtiges Spiel, was lange so ein bisschen brauchte, um in Fahrt zu kommen. Im vierten Viertel ging es dann richtig los. Insgesamt 14-11 für die Packers innerhalb von 15 Minuten. Eine wilde Schlusssequenz. Die Vikings machen den Touchdown mit einer Two-Point-Conversion, gehen wieder in Führung. Dann gibt es noch den langen Touchdown von Rodgers auf Marcus Valdes-Scantling. Und hinten raus dann doch noch das Game-Winning-Field-Goal von Greg Joseph aus relativ kurzer Distanz zum Sieg der Minnesota Vikings. Ich finde, über einen Spieler der Vikings muss man immer wieder sprechen, wenn sie gut spielen, auch wenn sie schlecht spielen eigentlich. Und zwar, das ist Kirk Cousins, der Quarterback, hat wieder eine gute Leistung gezeigt. 341 Passing Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Und nicht nur diese Partie fand ich richtig gut von Kirk Cousins, sondern auch seine gesamte Saison. Wenn wir uns da mal die Statistiken angucken, 2775 Passing Yards, 21 Touchdowns und nur 2 geworfene Interceptions, das ist sehr, sehr gut. Und ein Passer-Rating von 106,3. Wir hören immer wieder die Namen Herbert, Prescott, Mahomes, Allen. Bjarne, ist Kirk Cousins vielleicht das Dark Horse in der MVP-Konversation dieses Jahr?
Oh, das ist schon sehr hoch gegriffen, aber ich sehe es genauso wie du, dass ich ihn wirklich gut sehe dieses Jahr. Ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Wochen irgendwann als Highlight der Woche gehabt. Und er gefällt mir immer so ein bisschen ab. Da hast du schon recht. Natürlich ist er nicht der auffälligste Quarterback, der so die besten Highlight-Pässe irgendwie am Ende bringt. Aber deine Stats jetzt unter anderem in seiner gesamten Saison, aber auch in diesem Spiel gegen die Packers, was ein Riesenspiel ist, was ein Highlight-Spiel ist, gegen Aaron Rodgers auf der anderen Seite, da war er richtig gut dabei, macht ein super, nicht nur solides, sondern wirklich stark überragendes Spiel. Und deswegen Cousins für mich jemand, der, ja, okay, Richtung MVP am Ende muss man dann nochmal sehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, dafür sticht er da doch zu wenig raus. Da müsste doch schon sehr, sehr viel Erfolg mit den Vikings am Ende bei rumkommen. Da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber er macht eine sehr gute Saison und fällt mir manchmal, da hast du schon recht, ein bisschen weg, wenn wir über gute Quarterbacks reden.
Wie jeder gute Quarterback profitiert Kirk Cousins auch von seinen guten Waffen, die er hat, auf der Wide-Receiver-Position Justin Jefferson und Adam Thielen. Auch die beiden waren diese Woche wirklich sehr umtriebig. Ich habe mir jetzt einfach mal Justin Jefferson rausgesucht. 8 Receptions, 169 Receiving Yards und 2 Touchdowns, also einen ganz großen Anteil dazu geleistet, um eben die Packers schlagen zu können. Auch Adam Thielen hat einen Touchdown gefangen und hatte 8 Receptions, also auch der häufig gesucht und gefunden worden in dieser Partie. Wir wechseln mal kurz die Seiten, gehen nach Wisconsin und gucken, wie die Jungs mit den gelben Helmen gespielt haben. Aaron Rodgers auf der anderen Quarterback-Position auch mit einer sehr guten Leistung, vielleicht sogar noch einen Ticken besser als Kirk Cousins. 385 Passing Yards und 4 Touchdowns, keine Interception. Und man muss sagen, Aaron Rodgers macht auch dieses Jahr wieder wirklich Spaß. Und wer mir auch diese Woche richtig Spaß gemacht hat, Bjarne, war etwas überraschend Equanimeous St. Brown. Der hat ein super Spiel gemacht, wahrscheinlich das Beste seiner Karriere. Einmal ist er gelaufen für 11 Yards, hat einen schönen Juke-Move gemacht und seinen Gegner aussteigen lassen. Und dann noch 2 Receptions in wichtigen Momenten für 43 Yards insgesamt. Was sagst du zu der Leistung von EQ St. Brown?
Ja, da sieht man doch mal, da muss Ferdi von Stolzmann im Podcast Major Talk erstmal schimpfen und sagen, hey, vielleicht ist die Chance nicht so ganz gut aufgenommen worden in den letzten Wochen, wo wir auch viel über Verletzungsprobleme gesprochen haben bei den Packers, und schon läuft's bei ihm. Ja, richtig gut gemacht und wie du es gesagt hast, vielleicht sogar mit die beste Performance bisher von ihm, die wir gesehen haben. Zwei der richtig gute Momente, wichtige Momente vor allem im Spiel der Packers, und für ihn glaube ich einfach nur ein Wort, was man ja in diesen Zeiten viel benutzt, ein Booster hoffentlich für die nächsten Tage.
Ui, Bjarne wird politisch korrekt, da bin ich gespannt, wie das heute noch werden soll, wenn wir in diese Richtung abbiegen. Ich mach mal ganz schnell mit dem Sportlichen weiter, und zwar gucken wir auf die Gesamtsituation nach dieser Partie. Die Vikings gewinnen, wie schon gesagt, 34-31, stehen jetzt wieder bei 500, bei einer Bilanz von 5-5 auf Rang 6 der NFC, sprich, alle Rechenschieber rausgeholt, die sind tatsächlich momentan im Playoff-Picture der NFC und stand jetzt alles gut. Die Packers ebenfalls da drin im Playoff-Picture, nur deutlich weiter oben. 8-3 Bilanz, Rang 2 in der NFC und eben Platz 1 in der NFC North. Dann gefolgt von den Vikings, die Bears und Lions können wir getrost dieses Jahr vergessen. Jetzt aber die Frage mal auf diesen kleineren Blickpunkt gerichtet, diese Division, die NFC North. Glaubst du, die Vikings können den Packers noch im Verlaufe der restlichen Saison gefährlich werden?
Na, das bezweifle ich eher doch, dadurch, dass die Packers, auch wenn sie dieses direkte Duell jetzt knapp verloren haben, für mich zu stark sind, wenn sie vor allem weiter mit dem Duo Adams und auch Rodgers irgendwie da durch die Ligen fegen, da werden sie nicht mehr eingeholt werden können. Da bin ich relativ sicher. Dafür ist, sind die Vikings, auch wenn sie, und da sprechen wir wahrscheinlich, oder sagst du gleich auch nochmal einen Satz zu, für mich auf jeden Fall ein ganz großer Kandidat für die Playoffs sind, vor allem in so einer Performance, wie sie jetzt gegen die Packers das abgeliefert haben, trotzdem immer noch mal wieder einem Kopfschmerzen zerbreiten. So. Und man denkt so, oh, ey, seid ihr nicht so gut drin? Warum gebt ihr das Spiel her? Warum gebt ihr das Spiel her? Deswegen für mich, in der Division wird sich nichts mehr ändern. Die werden als Erster und Zweiter so reinlaufen. Aber trotzdem die Vikings mit guten Playoff-Chancen.
Ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Wir dürfen aber nicht vergessen, die beiden treffen noch mal in Woche 17 aufeinander. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig sein. Für die Packers wird es darum gehen, welchen Seed sie bekommen für die Playoffs, ob sie da vielleicht die Bye-Week noch erspielen können. Und die Vikings, ja, die werden dann wahrscheinlich als Wildcard-Team in die Playoffs einziehen. Da bin ich bei dir. Ich gebe sogar eine Prognose ab. Die Minnesota Vikings, die sehe ich genau wie du mal wieder. Das ist die Wundertüte der Liga. Die spielen unfassbar guten Football, eigentlich Woche für Woche. Und irgendwie kriegen sie es trotzdem hin, sich oft nicht dafür zu belohnen. Deswegen sage ich, sie gehen jetzt mit einer positiven Bilanz in den letzten Spielen raus, beenden die Saison bei 9-8. Das reicht in der NFC für die Playoffs. Bjarne, willst du ein paar Zahlen von dir geben?
Es ist ja tatsächlich, in der NFL sind wir beide und ja nicht immer der gleichen Meinung. In dem Fall hätte ich aber auch 9-8 gesagt, weil sie stehen jetzt gerade bei 5-5 und es bietet sich einfach an, dass die Vikings immer noch ein paar gewinnen werden, am Ende auch eins mehr, als sie es verlieren, aber dass es trotzdem irgendwie sich die Waage halten wird. Dafür ist dieses Team, du hast es auch eben schon angedeutet, zwar unfassbar gut, wirklich, aber schafft es sich trotzdem manchmal selbst ein Bein zu stellen. Am Ende werden sie aber mit einer positiven Bilanz rausgehen und auch an den Playoff-Plätzen dabei sein.
Auf jeden Fall, wir wollen jetzt auf Teams gucken, die vielleicht noch in den Playoff-Plätzen dabei sind. Stand jetzt sind sie es nämlich nicht und damit kommen wir zum zweiten Thema. Und zwar die Verfolger in der NFC-Conference, in der National Football Conference sozusagen. Und da gucken wir auf den auf Nummer 8 liegenden Bestreiter oder Wettstreiter aus San Francisco, die San Francisco 49ers und die Philadelphia Eagles, die einen Platz dahinter auf Position 9 liegen. Wir fangen mit den 49ers aus dem Silicon Valley an. Die haben einen guten Trend momentan, 3 der letzten 4 Spiele gewonnen und auch das Restprogramm spricht zumindest teilweise für sie. Die kommen jetzt nämlich noch mit den Vikings zusammen in der nächsten Woche. Das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel, weil es eben, wie wir schon sagen, für beide Teams um sehr viel gehen wird. Dann die Seahawks, die Bengals, die Falcons, die Titans, die Texans und zum Abschluss die Los Angeles Rams. Das ist ein durchaus schwierigeres Restprogramm, wenn man gleich mal auf die Eagles gucken wird. Das machen wir gleich. Ich würde sagen, auch die 49ers, ähnlich wie die Vikings, ein Team, was häufig gut spielt, hatten auch Verletzungspech, keine Frage. Aber hinten raus, glaube ich, werden sie sich auch belohnen können und mit einer positiven Saison oder Bilanz aus der Saison rausgehen. Meine Prognose für die 49ers ist eine 9-8 Bilanz. Heißt, sie stehen gerade genau da wie die Minnesota Vikings bei 5-5, werden jetzt noch 4-3 gehen in den restlichen 7 Spielen. Bjarne, gehst du da mit oder sind wir mal wieder anderer Meinung?
In dem Fall sind wir anderer Meinung. Ich hätte es genau andersrum gesagt, dass sie am Ende bei einer 8-9 Bilanz stehen. Ich traue den 49ers irgendwie noch nicht so ganz. So ehrlich muss ich sein, sie sind zurück im Playoff-Rennen, das ist unbestritten. Ja, der Sieg gegen die Rams war ein Statement letzte Woche und jetzt lässt du auch gegen Jacksonville sozusagen, zeigst du keine Nerven, eher gesagt, und erfüllst deine Pflichtaufgabe. Aber irgendwie traue ich ihnen noch nicht so ganz. Garoppolo für mich zu, ja, unbeständig in seinen Auftritten, mal wirklich solide und mal auch einfach nicht. Sie haben zwar mit Samuel jemanden, der einen der gefährlichsten Playmaker dieser Saison ist oder auch sein kann, trotzdem für mich die 49ers am Ende mit einer negativen Bilanz, was auch immer sie mit 8-9 anrichten. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schwierig wird im Playoff-Rennen, auch wenn sie, also da kann ich nichts gegen sagen, mittendrin sind.
Okay, dann gehen wir mal tatsächlich ein bisschen auseinander, denn für mich in meiner Hochrechnung wird diese 9-8 Bilanz reichen für die Playoffs. Dann gehen wir einfach mal weiter, gucken auf die Eagles, denn die stehen jetzt bei 5-6, heißt momentan etwas schlechter als die Vikings und die 49ers. Die sind momentan auf Position 9 in der NFC und auch die haben den guten Trend auf ihrer Seite. 3 der letzten 4 Partien ebenfalls gewonnen und auch das Restprogramm spricht deutlich für die Stadt der brüderlichen Liebe. Sie spielen jetzt gegen die Giants, gegen die Jets, also zweimal New York. Dann kommt das Football-Team, dann geht es wieder gegen die Giants, dann nochmal gegen den Rivalen aus Washington. Und zum Saisonabschluss gibt es nochmal das Duell gegen die Dallas Cowboys. Klar, viele Divisionsduelle mit dabei, aber diese NFC East ist bis auf die Cowboys ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. Deswegen sage ich auch, die Eagles kriegen doch mal den richtigen Schwung rein in den letzten Spielen. Die haben ja auch noch ihre Bye Week, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich sage, die werden ebenfalls wie die Vikings und wie die 49ers mit einer 9-8 Bilanz rausgehen. Das ist so meine Hochrechnung. Und tatsächlich ist es in meiner Ansicht, sind es dann die beiden oder die drei Wildcard-Teams. Und Stand jetzt würden dann somit die Saints rausfallen. Ja.
Die Saints rausfallen.
Carolina. Ja, die Saints rausfallen, beziehungsweise die Eagles, die werden es dann, weiß ich nicht, wie dann der Tiebreaker ist, aber ich glaube, 49ers, Eagles, da kommt es dann auf den Tiebreaker an, weil, wie gesagt, Rams werden auf jeden Fall dabei sein oder die Cardinals, es ist ja klar, dass die da reinkommen. Dann wird es wirklich zwischen diesen drei entschieden werden, Vikings, 49ers und Eagles. Also unfassbarer Schlussspurt, auf den wir da gucken können in der NFC. Wie siehst du das, Bjarne?
Ich sehe es am Ende so, deswegen habe ich auch eben die 49ers sozusagen bei 8-9 gesehen, dass ähnlich wie du die Eagles, vor allem mit dem Restprogramm, aber auch wie sie sich gefangen haben mit Jalen Hurts in den letzten Wochen, der es uns richtig gut macht und allgemein das ganze Team, dass sie es am Ende schaffen werden mit einer 9-8, da bleibe ich bei dir. Also auf jeden Fall sehen wir beide die Predictions für den Schluss relativ ähnlich, aber für mich die Eagles mit einer positiven Bilanz zum Schluss und werden es packen und die 49ers aus meiner Sicht werden rausfliegen.
Es ist halt unfassbar spannend, dasselbe gilt ja auch für die AFC, deswegen bin ich so gespannt und heiß auf diesen letzten Abschnitt der Regular Season und freue mich jetzt schon auf die Playoffs, ich glaube, so wie du auch, Björn, und alle Football-Fans da draußen. Ein Ritual dieser Woche wollen wir natürlich nicht unterschlagen, und zwar sind das die Highlights und Lowlights dieser Woche. Björn, Ladies first, was ist dein Highlight?
Ja, dann leg los, wenn du Ladies first machen möchtest. Nein, kein Problem. Alter vor Schönheit wahrscheinlich geht hier in diesem Podcast.
Kann ich auch unterschreiben, danke dir.
Siehste, also heute bin ich wieder in Geberlaune. Highlight, Jonathan Taylor, Running Back, Colts, führt wahrscheinlich in dieser Woche keinen Weg dran vorbei. Jeder, der irgendwie sein Spiel so ein bisschen gesehen hat gegen die Bills, erst die 1000er-Yard-Marke in dieser Saison geknackt, dazu 200 Yards, 5 Touchdowns, Monster-Performance, gibt's nicht mehr zu sagen. Jonathan Taylor, Wahnsinn.
Auf jeden Fall, der beste Running Back der Liga, bin ich bei dir, zumindest was das gesunde Format angeht, das, was da gerade rumläuft. Derrick Henry ja, wie gesagt, verletzungsbedingt raus. Aber Jonathan Taylor, wie gesagt, schon seit einigen Wochen mit richtig guten Performances, da wäre ich jetzt auch mitgegangen. Nur, du kennst mich, Björn, ich bin ein Typ, bei dem ist das Glas immer halb voll. Und deswegen habe ich bei einer Partie, wo viele sagen, da waren sie richtig enttäuscht von, das Positive gesehen. Und zwar ist es die Defensivschlacht zwischen den Kansas City Chiefs und den Dallas Cowboys. Es wurde ein Shootout erwartet und hinten raus war es dann wirklich ein offensiver Struggle. Kansas City hat insgesamt 370 Yards erspielen können, die Dallas Cowboys nur 276, also nicht mal die 300er-Marke geschafft. Defensiv, auch was den Pass-Rush angeht, richtig gute Leistung vom Kingdom, 5-6, die Cowboys mit 3. Auch Takeaways gab es jede Menge, 3 Stück für die Chiefs, 2 Stück für die Dallas Cowboys. Third-Down-Conversion bei beiden Offensiven nur 33%, heißt jeder Dritte nur ummünzen können. Das ist unter dem Saisondurchschnitt für die beiden Mannschaften und dementsprechend der Endstand 19-9. Wenig Punkte und in allen Statistiken die Chiefs defensiv etwas besser und auch offensiv ein Ticken. Deswegen dieser Sieg für mich gerechtfertigt und tatsächlich eine Überraschung, die mich dann zumindest von der defensiven Sichtweise her überrascht hat und auch überzeugt hat, weil die Chiefs, wie gesagt, da wurde so viel und so lange drüber gesprochen, wie schlecht ist diese Defensive. Das sind nicht mehr die Chiefs, die wir kennen. Sie haben das jetzt umbiegen können, sind wieder da. Und auch die Cowboys, wie gesagt, finde ich, spielen defensiv eine insgesamt gute Saison, haben sich da gut berappelt von einem historisch schlechten Jahr. Und somit kommen wir dann, Bjarne, zum Lowlight.
Und da einer von uns beiden ja, in dem Fall du, das Glas immer halb voll sieht, muss ja automatisch der andere das Glas ein bisschen halb leer sehen, weil sonst passt es ja nicht mehr ganz. Deswegen passt mein Lowlight so ein bisschen auf diese Geschichte. Und zwar die Atlanta Falcons habe ich mir rausgesucht, weil sie einfach jetzt schon seit ein paar Wochen, ja, sie schienen sich erst zurückzumelden. Allerdings hat das so ein bisschen getäuscht, gegen schwächere Teams auch gewonnen, die du dann erstmal gewinnen musst, die Spiele trotzdem gegen Giants, Jets, Dolphins. Das ist jetzt nicht das allergrößte Material gewesen in der NFL und jetzt gegen New England die Offense komplett abgemeldet. Da ging überhaupt nichts. Dass du gegen New England gerade verlieren kannst, haben wir, glaube ich, spätestens in der letzten Woche besprochen. Aber wie du es dann machst, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und deswegen wirft das schon langsam die Fragen auf, okay, die Falcons liegen jetzt bei 4-6. Davor dieser 4-5-Rekord, der hat vielleicht sogar noch so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, halt vor allem durch diese gewonnenen Spiele gegen schwächere Teams, dass es eigentlich gar nicht wirklich gut läuft und dass es eine komplette Überbrückungssaison ist, obwohl mir noch nicht ganz klar ist, okay, wo, was genau am Ende dieser Brücke wartet. Und ich glaube, das ist den Falcons auch noch nicht ganz klar. Deswegen, es steht Umbruch, es steht Rebuild obendrauf. Ob es auch am Ende drin ist, weiß ich nicht, aber der langfristige Plan ergibt sich mir noch nicht so ganz und deswegen das Lowlight für mich, nicht nur aufgrund der Performance dieser Woche, sondern allgemein in den letzten Wochen Atlanta Falcons.
Finde ich einen guten Punkt, kann man sich auch für die Offseason merken, in welche Richtung geht das Ganze in Atlanta. Matt Ryan ja nicht mehr der jüngste Quarterback, allerdings sieht es in der Draftklasse, die jetzt kommt, auf der Quarterback-Position nicht ganz so gut aus. Deswegen ist das wirklich sehr verschwommen, in welche Richtung man da gehen könnte. Mein Lowlight ist passend zur letzter Woche ebenfalls so ein bisschen, dass wir nicht wissen, gibt es überhaupt ein klassisches Top-Team in der AFC? Und wenn ja, wer ist es? Wir hatten die Titans beide genommen und zack, verlieren sie gegen die Houston Texans, die 8 Spiele in Folge verloren haben. Die Titans hatten 6 Siege am Stück. Diese Serie ist auf beiden Seiten gerissen. 22-13 am Ende für die Texans. Klar, schlechtes Wetter, aber da erwarte ich mir von den Titans mehr, die 5-mal den Ball weggegeben haben. Ryan Tannehill mit ganzen 4 Interceptions, das sind 3 Minimum zu viel. Und in der ersten Halbzeit gab es für die Offensive überhaupt keine Punkte. Das ist schon ziemlich schwach gewesen. Trotzdem sind sie noch die Nummer 1 in der AFC. Aber dieser Auftritt war nicht einer Nummer 1 würdig in meinen Augen. Und das war's mit der NFL. Die Themen haben wir durch. Jetzt AFC und NFC seid ihr eigentlich auf dem aktuellen Stand, was jetzt die letzten beiden Wochen angeht. Im Playoff-Rennen, da werden wir natürlich weiter gucken. Und ein bisschen weiter ist es noch in der NBA zu den Playoffs, oder Bjarne?
Vollkommen richtig. Und trotzdem gibt es schon die ersten Entscheidungen. Positiv wie negativ in diesem Jahr und die erste negative Entscheidung, zumindest aus Sicht von Luke Walton, ist, dass er die erste Trainerentlassung darstellt in diesem Jahr von den Sacramento Kings. Der Head Coach ist nicht mehr länger für seine Aufgaben sozusagen an der Seite der Kings beheimatet. Er hat 7 seiner letzten 8 Spiele verloren und eigentlich einen guten Start der Kings, die jetzt mittlerweile bei 6-11 liegen, dadurch so ein bisschen verwischen lassen und darf deswegen nicht mehr länger an der Seitenlinie stehen in Sacramento. Alvin Gentry wird als Interimscoach übernehmen. Der 67-Jährige bringt eine ordentliche Menge Erfahrung mit, schon bei unter anderem 5 Teams in der NBA Head Coach gewesen. Also daran liegt es am Ende nicht. Walton kam auf ungefähr 161 Partien als Head Coach, hat aber nur 68 davon gewinnen können. Ganze 93 Mal gingen sie am Ende als Verlierer vom Parkett. Das ist dann einfach zu wenig. Dazu muss man natürlich sagen, Ferdi, Sacramento ist die Franchise mit der längsten aktiven Playoff-Durststrecke in der NBA. Da haben wir in anderen Sportarten auch immer mal wieder welche, über die wir in den letzten Wochen und Monaten diskutiert haben. Seit nunmehr 15 Saisons gibt es keinen Postseason-Basketball mehr in der Hauptstadt Kaliforniens. Und ich glaube, das wirft dann auch immer noch mal so ein bisschen die Schatten auf so eine Entscheidung, Ferdi, oder?
Auf jeden Fall. Das Team befindet sich ja vielleicht generell so ein bisschen im Umbruch, zumindest was das Management angeht. Da gibt es ja jetzt einen neuen General Manager und davor Luke Walton wurde vom Ex sozusagen ausgewählt. Jetzt wird sich wahrscheinlich, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber der neue GM seinen Wunschkandidaten holen. Wie gesagt, jetzt erstmal interimsweise Gentry mit am Start. Und ja, ich finde, Walton, das hat sich natürlich angedeutet. Man hat eigentlich ein junges Team, von dem man sich so ein bisschen mehr erhofft, auch gerade durch dieses Play-In-Turnier, dass man da zumindest in den Rängen liegt, das tun sie momentan nicht und deswegen dieser Rausschmiss nach 2 dann doch eher unerfolgreichen Jahren total überflüssig und überfällig.
Ja, du sprichst es gerade an, durchwachsene 2 Jahre unter Luke Walton, trotzdem bitter natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt die erste Trainerentlassung zu sein in der NBA. Und damit kommen wir zum ersten oder zum zweiten Thema und zum ersten wirklich großen Thema und das zeigt mir mal wieder, wie unberechenbar der Sport ist, besonders in den USA, aber allgemein auch, denn wir wollen über die Chicago Bulls reden und eine bisher, überfällig eigentlich, dass wir über die Bulls sprechen, denn sie haben den besten Start nach der Jordan-Ära überhaupt hingelegt, liegen jetzt mittlerweile bei 12-6. Und dann dachte ich mir, perfekt, ich bereite das so ein bisschen vor mit den Bulls. Am Dienstag spreche ich mit Ferdi darüber. Die spielen sogar noch an der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Indiana Pacers. Das wäre doch mega gut, das anhand dieses Beispiels, anhand dieses Spiels zu belegen, wie gut die eigentlich gerade drauf sind. Und dann kriegen die heute Nacht einfach mal 77-109 auf die Mütze. Und ich war heute Morgen auf und denke mir, es ist eigentlich alles für ein allerwertesten sozusagen, auf Deutsch gesagt, was ich da vorbereitet habe. Aber ist egal, wir machen es trotzdem, denn sie liegen immer noch, wie gesagt, richtig gut da. Und es steckt so viel Potenzial in dieser Truppe. Und deswegen gehen wir das Ganze einfach mal durch. Fangen so ein bisschen mit ein paar einzelnen Spielern an. Besonders mit drei Spielern, die sie neu geholt haben in diesem Jahr vor der Saison. Und damit auf der Guard-Position Lonzo Ball. Die Pelicans fragen sich, oder zumindest wird es wahrscheinlich ihr Geheimnis für alle Zeiten bleiben, warum sie ihn genau haben gehen lassen. Er legt nämlich die stärksten Quoten seiner Karriere bisher auf. Der Point Guard ist bei ungefähr 13 Punkten im Schnitt, 5 Assists, über 5 Rebounds, hat einen sehr hoch und gut dotierten Vertrag, spiegelt den aber bisher auch richtig gut wider und ist vor allem einer der defensiv stärksten Guards der Liga. Und deswegen, Ferdi, für dich, Lonzo Ball, die erhoffte Verstärkung für die Bulls?
Auf jeden Fall, ich glaube sogar noch mehr als das, weil du sprichst es an, das sind zum Teil Karrierebestwerte und die von denen kannst du ja halt vor einer Saison nie ausgehen, dass ein Spieler sich dann so steigern kann. Und wie gesagt, ein Puzzleteil von vielen, die in dieser Offseason richtig gemacht wurden und richtig eingesetzt wurden, wie ich finde.
Ein weiteres Puzzleteil, wo du es gerade schon ansprichst, ist Alex Caruso, der 27-Jährige. Der ist nämlich einer, oder er ist, glaube ich, auch neu gekommen, nicht nur glaube ich, sondern er ist neu gekommen, von den Lakers vor der Saison und belegt bei den Steals ligaweit den besten oder den zweitbesten Platz und verleiht, glaube ich, diesem Team, zumindest wenn man sich das immer so ein bisschen anschaut, eine unheimliche Energie. Er ist und bleibt, ich habe es vor ein paar Tagen mal in einem Bericht gelesen, gegen den Ball eine Art Pest für den Gegner. Also er ist unfassbar giftig, unfassbar eklig, aber hilft diesem Team dadurch sehr, sehr viel weiter. Hat 4 Rebounds, wie gesagt, 2,4 Steals, damit auf Platz 2 in der ganzen Liga. Solide Punktausbeute, da ist allerdings gar nicht so weit im Fokus. Das sind andere vorne in der Offense im Fokus, aber Defense hilft ja diesem Team weiter. Und deswegen auch dazu fertig, Alex Caruso passt, glaube ich, in dieses Bild, dass man sich richtig gut verstärkt hat, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, Caruso ist vielleicht so mit der entscheidende Part von diesem defensiv gesteigerten Engagement, zumindest im gesamten Team. Also die Defensive ist Top 10 bei den Bulls, genau wie die Offensive, das ist richtig gut, aber ich finde, Caruso ist zum einen natürlich ein Fanliebling, aber auch bei seinen Mitspielern immer sehr beliebt gewesen und genauso in Chicago und vielleicht, wenn er, wie du schon sagst, eine Pest gegen den Ball ist, dann kann er natürlich Starspieler wie ein DeRozan, wie ein Ball anstecken, die ebenfalls defensiv nochmal deutlich besser sind als das, was man bisher von ihnen gesehen hat.
Vollkommen richtig. Die Lakers werden sich ärgern, dass Caruso nicht mehr für sie gegen den Ball eine Pest darstellt. Und damit wollen wir so ein bisschen zu den zwei Starspielern, einen hast du eben schon genannt, den anderen nenne ich jetzt, kommen in dieser Truppe. Denn nicht nur gegen den Ball sind sie richtig stark, sondern auch vorne wirklich unfassbar variabel dieses Jahr. Und Zach LaVine ist natürlich wieder dabei, auch letztes Jahr nach seiner All-Star-Season hat er seinen Ruf dieses Jahr einfach nochmal gefestigt, dass er wirklich einer der besten Scorer ist, legt um die 27 Punkte im Schnitt hin, hat eine 50-prozentige Field-Goal-Range, ist bei 40%, glaube ich, was die Dreier angeht. Das sind richtig, richtig gute Zahlen. Wird aber dazu, und das ist das Positive, auch endlich mal offensiv entlastet. Das heißt, er hält nicht mehr wie im letzten Jahr so alles so ein bisschen an ihn, ob er performen kann oder nicht. Nein, im Gegenteil, er hat nämlich jetzt DeMar DeRozan an seiner Seite. Auch der kam neu vor dieser Saison und legt sofort Bombenstats auf. Hat um die 27 Punkte, die er im Schnitt macht. Auch dort um die 49% allgemein, die er trifft, also wirklich richtig stark. Er traut sich auch endlich von der Dreierquote, oder endlich mal einen Dreier zu werfen. Das war ja lange Zeit, dass ihm das immer so ein bisschen vorgehalten wurde. Okay, da ist er nicht allzu stark. Auch dort ist seine Quote noch ein bisschen verbesserungswürdig bei 33%, also ungefähr jeder Dritte geht rein. Das geht noch besser. Trotzdem, Ferdi, DeMar DeRozan, glaube ich, der Top-Transfer, wenn man es so in der Sprache nennen könnte, oder?
Ja, würde ich mitgehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon ein paar Jungs angerissen, die natürlich auch unfassbar gut da reingestartet sind, aber DeMar DeRozan steht nochmal so ein bisschen über allem. Vielleicht neben Zach LaVine der ganz große Spieler und Hoffnungsträger bei den Bulls, dass man endlich wieder so gut spielen kann wie unter eben Michael Jordan. Das ist ja auch mit diesem Saisonstart zumindest statistisch möglich anscheinend. Und wie gesagt, dass er sich jetzt auch traut, den Dreier regelmäßig zu nehmen. Wie gesagt, die Quote, da lässt sich durchaus noch was ändern. Das ist noch nicht das ganz Große, aber für ihn auf jeden Fall ein weiterer Lichtblick beziehungsweise ein weiterer großer Schritt in Richtung Superstar.
Vollkommen richtig, sehe ich genauso. Gehen wir nochmal eine Position weiter, auf die Big-Position. Nikola Vucevic haben wir dort, auch einen großen Namen, der sich allerdings bisher noch ein bisschen zurechtfinden muss im Team. Er bleibt dabei, dass er zumindest was Rebounding angeht, glaube 11 Rebounds im Schnitt, das ist eine Wahnsinnsquote, da ist er weiter richtig stark, Punkte macht er so um die 13 pro Spiel, war jetzt auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Von daher, Vucevic vielleicht kann sich besonders, was die Punkte angeht, am Ende noch ein bisschen mehr steigern. Aber auch er bringt natürlich seinen Teil in zu diesem ja wirklich gut aufgebauten Team der Bulls bei. Gucken wir auf die Coaching-Position. Billy Donovan, ich glaube, bei ihm sticht besonders hervor, dass er es schafft, irgendwie seine Rotationsspieler relativ gut einzusetzen. Das ist ein Schachzug von ihm, dass er dann auch mal unter anderem DeRozan mit viel Defensivstarken zusammen einsetzt. Das heißt, was du eben schon gesprochen hast, dass unter anderem Spieler, wo wir es eigentlich gar nicht gewohnt waren, dass die in der Defense gut verteidigen können, plötzlich in so einem Gesamtgebilde auf dem Parkett das wirklich gut machen. Und das trägt am Ende Früchte, dass unter anderem ein Levine, ein DeRozan immer wieder Zeit bekommt, sich auch auszuruhen und um am Ende in der entscheidenden Time sozusagen die Comeback Bulls, wie sie früher unter Jordan hießen, wieder hervorzuholen. Das geht unter anderem auf die Kappe von Billy Donovan, von dem Coach. Und deswegen will ich von dir jetzt mal so ein kleines Fazit jetzt hören. Über die Verpflichtung von Ball, Caruso, DeRozan haben wir schon gesprochen. Wohl mit die beste Offseason, die Bulls aller Teams bisher, ja, kann man schon so sagen, mit hingelegt haben. Deswegen für dich, die Bulls auf jeden Fall ein Playoff-Team, gehe ich mal einfach davon aus. Aber wie siehst du es am Ende? Wird es auch für einen Heimvorteil im Osten reichen? Oder sagst du, okay, Playoffs sind drin, aber da gibt es einfach noch ein paar andere Truppen. Und ähnlich wie die Wizards letzte Woche, werden sie irgendwann einbrechen.
Nee, ich sehe sie deutlich stärker als die Wizards tatsächlich. Ich glaube, dass man Donovan kein groß genuges Lob aussprechen kann, weil er eben ein neues Team hat. Also es sind ja wirklich viele neue dazugekommen, wie wir gerade gesagt haben, auch entscheidende Spieler. Die hat er sofort integrieren können, hat seine Idee, macht das super, wie du schon sagst, immer mal wieder Leute rausnehmen, ein starkes Defensiv-Gesamtkonstrukt aufgebaut da. Und dann hinten raus hat er eben die frischen Leute, die dann performen. Das ist ein ganz klarer Plan, der da bei ihm zu erkennen ist. Und ich finde die Bulls auf jeden Fall ein Team, was es unter die Top 4 schaffen kann, weil wir sehen eben die Bucks, die 76ers, die haben immer noch leichte Startschwierigkeiten. Die Nets sind jetzt mittlerweile da, wo man sie erwartet hatte, und zwar auf Platz 1 vor den Bulls. Aber ich würde zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall sagen, die Chicago Bulls, wenn sie so in etwa weitermachen können, sind sie unter den Top 4 und haben einen Heimvorteil im Osten.
Gehe ich mit deiner Einschätzung. Ich glaube besonders, was du auch angesprochen hast, die stellen eine Top 10 Offense und Defense. Das ist immer so wichtig in diesem Sport, nicht nur auf der einen Seite zu glänzen, sondern wirklich auf beiden Seiten des Korbs richtig präsent zu sein, haben dazu eine gute Teamchemie, zumindest das, was man so nach außen hin spürt, und zwei der vielleicht 5, 6, 7 Topscorer der Liga in ihren Reihen. Das ist natürlich immer schon mal ein Brett. Deswegen auch schon Siege gegen Top-Teams eingefahren. Das ist immer schon mal ein guter Start. Ich schätze sie auch stärker als die Wizards letzte Woche ein. Und deswegen ein sehr, sehr guter Start für die Bulls, was ich an einem Spiel zumindest noch einmal belegen möchte, wenn es schon gegen die Pacers nicht klappt. Das Spiel davor, nämlich gegen die Knicks, haben sie gewonnen mit 109 zu 103. Die Knicks vielleicht auch nächste Woche bei uns ein Thema, denn dort war ja doch relativ große Euphorie zu spüren am Anfang der Saison. Das ist so ein bisschen eingebrochen, die Euphorie, unter anderem halt durch solche Niederlagen wie gegen Chicago, wo Chicago nämlich 37 ihrer Scorer im letzten Viertel gemacht haben. So, das zeigt es mir nochmal, dieses Comeback-Ding. Sie lagen zurück nach drei Vierteln, haben es aber am letzten nochmal umgebogen. Unter anderem halt durch den starken DeMar DeRozan mit 31 Punkten. Zach LaVine ein bisschen blasser geblieben, nur 21 Punkte, davon aber 10 im Schlussviertel. Also wurde zum Ende nochmal wieder eingesetzt und konnte das Ganze umbiegen. Also die Bulls zumindest für uns beide ein bisher Top-Team, wo noch ein bisschen was geht und wo wir sehr gespannt sind, wo sie am Ende landen werden. Und damit wollen wir auch schon mit den Bulls aufhören und zum letzten Thema für heute in der NBA kommen, Ferdi. Und da ist es so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die ganze Welt, die NBA gegen LeBron ist, zumindest in der letzten Woche waren sie es. Es gab diese zwei Beispiele, das will ich euch ein bisschen näher bringen. Beispiel 1, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers vor 2 Tagen. Die Lakers gewinnen knapp bei den Pistons und es kommt aber zu einer Szene, die am Ende so ein bisschen alles überschattet. Und zwar LeBron James liefert sich eine blutige Rangelei mit Pistons Center Isaiah Stewart. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Hast du die Szene schon gesehen?
Ich habe sie gesehen und habe wahrscheinlich eine komplett andere Auffassung als die meisten. Also die Lakers, natürlich sind sie pro LeBron, argumentieren, es waren aus Versehen oder es waren Versehen. Sehe ich komplett anders. Also wie der beschleunigt und der hat nur die Absicht, Isaiah Stewart zu treffen. Das ist meine klare Ansicht. Deswegen auch diese Strafe von einem Spiel, Stewart bekommt 2, finde ich einen Witz. Ich finde, LeBron gehört länger gesperrt. Klar, er ist kein dreckiger Spieler, das ist ja auch diese Gesamtdiskussion in diesen Tagen. Es war jetzt die erste Sperre, die er bekommt, der zweite Rauswurf in seiner langen Karriere. Ich glaube, 19. Jahr ist es mittlerweile. Aber ich bin da komplett anders als wahrscheinlich viele und sage, es war überhaupt kein Versehen. Man sieht ganz genau, wenn man es sehen möchte, dass er beschleunigt. Also das ist kein Zurückgerudere in einer Gerangelei oder sonst was. Das ist ein bewusster Schlag, der nicht genug und hart genug bestraft wurde.
Vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben, also ich finde erstmal deine Einschätzung sehr interessant. LeBron hat sich einen kleinen Kampf um Rebound sozusagen mit Isaiah Stewart geliefert und dabei seine Hand in dessen Gesicht geparkt, sodass am Ende Isaiah Stewart mit einer ordentlich groß klaffenden, auch blutenden Wunde unterm rechten Auge davongekommen ist, musste glaube ich auch genäht werden noch. Das heißt, und wie du es richtig angedeutet hast, es ist zu sehen in der Slow Motion, dass es ist kein normaler Griff irgendwie weg, um jemanden wegzudrücken, um diesen Rebound zu kommen, sondern er haut da seine Pranke schon ordentlich in das Gesicht rein und dementsprechend sieht am Ende halt auch das Gesicht genauso aus, wie es aussieht. Trotzdem, Freddy, Isaiah Stewart reagiert halt irgendwie auf eine Art und Weise, wie man es auch schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen hat und was einem so ein bisschen ein paar Flashbacks gegeben hat in die Detroit Pistons, da war doch mal was, Malice at the Palace. Eine Doku, die unter anderem ihr euch mal auf einem Streamingdienst eures Vertrauens mit dem Buchstaben N anfangt, irgendwann mal anschauen könntet, wo vor, ich glaube, mittlerweile fast 17 Jahren mal was ziemlich Außergewöhnliches damals passiert ist, Schlägerei zwischen den Pacers und eine Massenschlägerei eigentlich, Spielern und Fans. Wahnsinnige Geschichte, könnt ihr euch irgendwann mal angucken. Jedenfalls musste Isaiah Stewart zurückgehalten werden von gefühlt jedem, der in dieser Halle war. Denn er wollte auf LeBron los, mehrere Male, riss sich immer wieder los von der NBA-Security, von Teammitgliedern, von dem Coaching-Staff, von allem, bis er dann am Ende irgendwie in die Katakomben befördert werden konnte. Auch er wurde von dem Spiel natürlich freigestellt, in Anführungszeichen. Diese Reaktion, hast du sowas in den letzten Wochen, Monaten irgendwann mal gesehen? Keine Ahnung, was hat das in dir ausgewürfelt sozusagen in deinem Kopf, wo du das gesehen hast?
Also gesehen natürlich im professionellen Sport natürlich nicht. Ansonsten hätte man schon früher darüber gesprochen. Jetzt ist ja eben dieser große Vergleich mit Malice at the Palace. Ist natürlich so ein bisschen journalistisch natürlich, dass man da die ganz große Story sucht. Hat noch einiges gefehlt zum Glück, dass es so ausgeartet ist. Aber wie gesagt, ich habe da eine klare Meinung. Die Reaktion von Stewart ist nicht in Ordnung. Aber LeBron lässt ihm zu einem gewissen Teil auch keine andere Wahl. Weil er muss sich irgendwie verteidigen, wenn du da schon blutig geschlagen wirst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, ich finde persönlich, dass Stewart 2 Spiele gesperrt ist und LeBron nur 1, die falsche Entscheidung.
Es ist wahrscheinlich am Ende tatsächlich aufgrund dieser großen Reaktion von ihm, wirklich die Bilder, falls ihr die noch nie gesehen habt, guckt sie euch gerne mal bei YouTube an, ist ja eine wahnsinnige Rangelei, die da irgendwie losgegangen ist. Stehen wir natürlich überhaupt nicht für, vielleicht das nochmal ganz kurz zu sagen, also für Gewalt oder auch Rangeleien im Sport sind Ferdi und ich nicht zu haben. Auch wenn das natürlich journalistisch gesehen eine Story ist, über die man irgendwie sprechen kann. Trotzdem verteidigen wir das natürlich gar nicht. LeBron hat sich nicht dazu geäußert bis jetzt. Wie gesagt, ist für ein Spiel freigestellt worden. Du hast es auch vorhin schon richtig gesagt. Überhaupt erst seine zweite Ejection, die er in seiner 19-jährigen Karriere bekommt. Also als dreckigen Spieler darf man ihn, glaube ich, wirklich nicht bezeichnen. Auch das war ja so ein bisschen die Diskussion. Anthony Davis hat das ja unter anderem ihn in Schutz genommen und gesagt, jeder in der Liga weiß, dass er nicht dreckig spielt. LeBron weiß trotzdem, glaube ich, was man machen muss, um zu gewinnen am Ende des Tages, das ist aber ein anderes Thema. Warum er aber unter anderem vielleicht ein bisschen gestresst sein könnte, ist natürlich die Saison der Lakers. Die stehen nicht dort, wo sie gerne stehen wollen. Aber zum anderen auch ein Beispiel, was ein, zwei Tage vorher passiert ist und so ein bisschen Wirbel und Trubel rund um den King, wie er sie selbst nennt, hervorgebracht hat. Und zwar haben sie bei den Boston Celtics ein paar Tage vorher gespielt. 130 zu 108, relativ deutlich verloren. Dennis Schröder mit einer sehr guten Performance für die Celtics gegen sein Ex-Team um die 21 Punkte, 6 Assists, also gute Performance von Dennis. Und da kam es zu einem Duell zwischen Enes Kanter und LeBron James. Und Enes Kanter bekannt dafür, ja, häufiger mal sozusagen ein bekannter China-Gegner. Ich glaube, mehr will ich zu dem Thema jetzt gar nicht sagen. Und auch ein bekannter Typ, der sich immer mal wieder zu Themen außerhalb des Basketballs äußert. Und er hat Schuhe getragen in diesem Spiel, auf denen James sich vor Chinas Staatspräsident verneigt und eine Krone aufgesetzt bekommt. Das ist kein Witz, tatsächlich genau diese Schuhe, dieses Bild auf seinen Schuhen hat Enes Kanter in diesem Spiel getragen. Dazu waren noch ein paar Sätze nebenbei drauf, so Hey King, still researching, da komme ich gleich zu, was das bedeutet. Vor dem Spiel schrieb er tatsächlich auch auf Twitter, okay, Geld steht für den King James über der Moral. Es ist traurig und widerwärtig, wie diese Athleten behaupten, ihnen liege soziale Gerechtigkeit am Herzen. Auch wenn Big Boss China es so will, halten sie die Klappe und dribbeln. So, das ist schon mal ein Brett, wie ich persönlich finde. Auch wenn es ein bisschen Beef Talk sozusagen dazugehört in der NBA. Dazu unter anderem diese Dribbelgeschichte oder auch diese Recharge-Sache spielt auf LeBrons Antwort damals auf die Corona-Impfung hinaus, wo er zu Protokoll gegeben hatte, okay, ich lasse mich erst dann impfen, wenn meine Recherche gemacht habe, wenn ich sie gemacht habe, ob das auch wirklich alles irgendwie richtig und gut ist, dass er das kriegt er immer mal wieder aufs Brot geschmiert von allen möglichen Leuten. Ich will jetzt gar nicht groß auf die Geschichte mit Enes Kanter raus, Ferdi, das ist eine Provokation und auch LeBron hat sich dazu gesagt, wer ihn näher kennt, der weiß, dass er so eine Energie an solche Leute nicht verschwendet. Enes Kanter gehört nicht zu den Leuten, über die er gerne spricht, dementsprechend sagt er da auch nicht zu. Trotzdem ist es jetzt auffällig, in einer Woche zwei dieser Aktionen gegen LeBron einfach unglücklich für ihn gelaufen oder witterst du da eine neue Verschwörung gegen den Superstar?
Nee, eine Verschwörung witter ich nicht. Wie gesagt, Kanter ist ein spezieller Typ. Das war Trash-Talk auf einem unfassbar professionellen Level. Also wenn man da irgendwie versucht, seinen Gegner zu beeinflussen, LeBron kann Basketball spielen, Kanter kann ihn wahrscheinlich nur selten verteidigen, dann sucht er eben halt den Weg in den Kopf rein. Das hat er aber auch tatsächlich, oder hat die Liga jetzt tatsächlich, wenn man schon so drüber spricht, dann auch irgendwie geschafft. Und natürlich ist es nicht immer das ganz sauberste Mittel, aber wie gesagt, es gehören immer beide zu. Beim ersten Zwischenfall mit Kanter, das ist eine pure Provokation vom Mann aus Boston. Die andere Situation, wie gesagt, ist LeBron und nicht Stuart, wie ich finde. Und deswegen würde ich da keine Verschwörung wittern.
Trotzdem allgemein, was hältst du von diesen ja doch ein bisschen Schmähungen gegenüber L.A.? Die Star-Truppe wirft ja wirklich ja Riesenwirbel irgendwie in der Liga, unter anderem ja auch Westbrook, ne, nach dem Spiel gegen Boston ein bisschen diffamiert worden, nachdem Dennis Schröder nämlich ein Interview gegeben hat. Und wie gesagt, Dennis hat nichts gesagt, aber unter seinem ja, wie nennt man das, wo sein Name eingeblendet wird, die Blende unten sozusagen, steht direkt daneben und auf Deutsch sozusagen übersetzt, und für den Typen zahlt ihr wirklich 44 Millionen Dollar im Jahr. Spielt natürlich auf die alte Thematik drauf an, dass Dennis seinen Vertrag verlängern wollte in L.A., das nicht gemacht hat, weil am Ende die Kohle für ihn nicht gestimmt hat, dann nach Boston gegangen ist, Riesenwirbel um sein Gehalt dort, und Westbrook für ihn dafür gekommen ist und ein fürstliches Gehalt in L.A. verdient. Das ist natürlich auch eine große Provokation irgendwie gegenüber Westbrook. Was sagst du dazu?
Ja, es ist, natürlich hat sich vielleicht die Liga jetzt ein Stück weit auf die Lakers eingeschossen, weil sie wurden in jedem Power-Ranking davor im Westen auf Platz 1 gewertet, bevor es endlich losging. Sie haben unfassbar viel eingekauft, einen großen Namen nach dem anderen, wollten, sag ich mal, die frühe Playoff-Pleite aus dem letzten Jahr vergessen machen, aber Geld ist dann doch nicht alles und große Namen sind doch nicht alles. Du brauchst eine gewisse Chemie und darauf spielt, glaube ich, die Liga an, dass du eben dann nicht mit Geld den Erfolg kaufen kannst, und es gehört noch so viel mehr dazu.
Diese kleinen Provokationen oder auch großen Provokationen machen natürlich die Arbeit rund um den US-Sport für uns beide so besonders interessant. Deswegen habe ich es euch heute auch nochmal ein bisschen näher gebracht. Wollen damit aber in der NBA einen Schlussstrich ziehen. Das war tatsächlich viel NBA nach ein paar Wochen, wo wir immer das ein bisschen kleiner geschraubt hatten. Deswegen die NHL heute nur mit einem kurzen Überblick zu einem Thema. Philipp Grubauer, Seattle Kraken, ist ja sein neues Team in dieser Saison. Und die sind, ja, man könnte sagen, sehr schlecht gestartet. Sie haben zwar ihre Negativserie jetzt beenden können, sie haben 6-mal in Folge verloren, gewannen allerdings ihr letztes Spiel gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Ovechkin mit 5-2. Grubauer besonders mit einer richtig guten Performance, 37 Schüsse abgewehrt, davon 22 im letzten Drittel, also richtig stark von Philipp. Trotzdem steht er mit den Seattle Kraken am Ende in der Pacific Division an letzter Position, an Position 8 nach 18 Spielen, gerade mal 11 Punkte, ist ja die gleiche Division, wo auch Dreiseitel mit den Oilers vorne, mit den Calgary Flames gerade so ein bisschen sich immer abwechselt, wer an 1 und wer an 2 steht. Die Kraken da aber schon abgeschlagen an letzter Position, so ehrlich muss man sein. Wir wollen auf Philipp kurz schauen, auf seine Stats in diesem Jahr allgemein. Er hat 15 Spiele gemacht von 18, davon 14 gestartet. War bei allen 5 Siegen auf dem Parkett oder auf dem Eis eher gesagt, das ist natürlich schon mal positiv für ihn. Er pariert auch relativ viele Schüsse mit 374, musste allerdings auch schon 44 Mal hinter sich greifen. Das zeigt mir immer nur so mehr, dass er wirklich sehr, sehr viele Schüsse hinbekommt. Also die Defense der Kraken überhaupt noch nicht wirklich gut in der Saison angekommen. Er pariert zwar so gut wie es geht, trotzdem kann er häufig nichts mehr machen. Und deswegen an dich auch nochmal die Frage: Wir haben über den Wechsel von ihm im Sommer viel gesprochen. Er wollte eigentlich nicht weg aus Colorado, er ist jetzt weg. Ist jetzt bei den Seattle Kraken angekommen, die halt mit diesem ja unglücklichen, negativ behafteten Saisonstart. Wenn du dich jetzt mal in den Kopf reinversetzen müsstest von ihm, wie würdest du das Ganze ansehen? Würdest du sagen, okay, oder keine Ahnung, ich finde es schwierig, sich irgendwie am Ende sowas vorstellen zu müssen. Er ist einer der Top-Torhüter dieser NHL. Ich glaube, dass dadurch wurde er die letzten 2, 3 Jahre auch immer wieder ausgezeichnet. Und jetzt muss er bei so einem Team spielen. Was macht das mit dir? Was würde das mit dir machen, Ferdi?
Unfassbar schwierig zu sagen tatsächlich, was das mit einem Spieler macht, weil jeder natürlich eine individuelle Ansicht hat. Ich weiß nicht, wie Grubauer dieses Projekt sieht. Natürlich könnte man sagen, es ist eine Herausforderung, ein spannendes Projekt, sich da was aufzubauen. Seattle ist ein recht großer Markt, heißt, man könnte viele Fans für sich gewinnen, große Werbedeals, sonst was. Aber natürlich will ein Sportler immer direkten Erfolg auch auf dem Eis sozusagen haben, dann im Eishockey. Das fehlt momentan und der war halt in den letzten Jahren und auch schon davor mit Washington und Colorado immer recht erfolgsverwöhnt. Also eigentlich gefühlt immer das Dauerticket für die Playoffs lösen können. Das wird dieses Jahr nichts. Was ich vielleicht noch sagen muss, du meintest, die Defense der Kraken ist noch nicht ganz so gut. Tatsächlich habe ich heute in den Statistiken gesehen, dass die Kraken die wenigsten Schüsse pro Partie zulassen, was wiederum eher so ein bisschen kritisch auf die Torhüter blicken lässt und auch auf die Offensive. Ich habe mal reingeschaut, die Kraken schießen zu häufig nur 1 oder 2 Buden und da wird es natürlich schwierig zu gewinnen.
Kriegen im Schnitt 3 Dinger pro Partie, dementsprechend hast du natürlich recht, sieht es dann meistens dämlich aus und du verlierst, stehst am Ende auf der letzten Position und damit hast du sowieso keine Karten irgendwie in der eigenen Hand. Ich sehe es richtig wie du. Auf der einen Seite hast du das Projekt, besonders mit der Stadt, mit dieser Stadt Seattle, wo du eigentlich wirklich was aufbauen kannst, wo es auch gut leben lässt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite bist du jetzt seit 5, 6 Jahren bei Top-Teams gewesen und auch einer der Top-Torhüter. Natürlich hat Philipp auch noch nicht seine Leistung der letzten 1, 2 Jahre in diesem Jahr gezeigt. Ich glaube, da würden wir beide uns in die Tasche lügen, wenn wir das sagen. Dennoch bin ich sehr gespannt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten um ihn weitergeht und besonders mit den Kraken, ob dieses langfristige Projekt, ich meine, sie sind die erste Saison in der Liga, ne? Also dass die jetzt noch nicht oben mitspielen, ich glaube, das war sowieso zu erwarten, wie er das aufbaut, wie er damit teilnimmt. Wir behalten ihn auf jeden Fall und auch die Kraken im Auge und wollen das eigentlich auch schon heute da alles gewesen sein lassen in der NHL und deswegen kommen wir zu unserem Abschluss MLB, denn dort gibt es mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Die MLB ist vorbei und trotzdem hören die Trophäen noch nicht auf, Ferdi.
Nee, sie hören noch nicht auf und auch die News hören noch nicht auf, aber wir bleiben erstmal beim Edelmetall und bei der wichtigsten individuellen Auszeichnung dieser Sportart. Und zwar geht es um den MVP-Titel in der American League und in der National League werden diese jeweils an den besten Spieler verteilt. Und wenig überraschend, in der American League wurde es Shohei Ohtani, der Japaner von den Anaheim Angels, beziehungsweise von den Los Angeles Angels, die Franchise liegt aber eigentlich in Anaheim. Das war auch der ehemalige Titel dieser Franchise. Er hat eine super Saison gespielt. Ja, wir haben ja schon zu Beginn immer mal wieder darüber gesprochen, dass er eben nicht nur gut schlagen kann, er ist auch ein Pitcher, heißt, das gibt es nicht so häufig, dass jemand beides machen kann, dann auch noch auf dem Niveau. Offensiv hat er 46 Home Runs geschlagen. Das ist der drittbeste Wert der gesamten Liga. 100 RBI auf den Punkt. Und dazu noch, wie gesagt, gute Leistungen als Pitcher auf dem Mount. Und in der National League haben wir auch noch einen Gewinner zu vermelden. Und zwar Bryce Harper von den Philadelphia Phillies. Der hat auch eine stabile Saison geliefert, aber vor allem hinten raus überzeugt nach dem All-Star-Spiel. 309er Average, das ist einer der besten der Liga. 35 Home Runs, 84 RBI, also da deutlich weniger als Ohtani. Dafür aber den zweithöchsten On-Base-Percentage der gesamten Liga. Heißt, er kam als Zweitmeister auf die Base. Und das ist auch ein ziemlich wichtiger Teil im erfolgreichen Spiel einer Baseballmannschaft. Und insgesamt muss man sagen, Bryce Harper gewinnt jetzt schon zum zweiten Mal den MVP-Titel in der National League. Davor bei den Nationals, jetzt bei den Phillies. Bjarne, du hattest vorhin beim Highlight und Lowlight die Spendierhosen an und hast angefangen. Deswegen gönne ich dir jetzt einfach mal diese Frage nicht beantworten zu müssen. Wer sind denn die anderen 4 aktiven Spieler, die das auch geschafft haben? Es sind Mike Trout von den Angels, Albert Pujols für die Cardinals und für die Angels ebenfalls. Und dann haben wir noch Miguel Cabrera 2-mal für die Detroit Tigers. Deswegen haben wir jetzt eine interessante Saison hinter uns, auch was diesen Award angeht. Wir hatten so viele erste Male und das ist dieses Mal nicht anders. Zum ersten Mal überhaupt wurden 6 Spieler nominiert, also 3 pro Liga, die nicht mit ihrem Team in den Playoffs waren und trotzdem die besten Saisons individuell abgeliefert haben. Bjarne, was sagst du dazu?
Für mich hat das 2 Gründe. Zum einen spricht es so ein bisschen natürlich dafür, dass wir über die Saison, auch in den Playoffs gesehen, gar nicht dieses eine riesen Top-Team hatten, diesen Favoriten, das irgendwie alles weggemäht hat und wir gesagt haben, okay, davon muss es am Ende einer werden, auch wenn die Braves es am Ende verdient geholt haben und da haben wir auch vor 2 Wochen ja schon drüber gesprochen, aber auch da nicht dieser eine Riesenspieler da war. Und zum anderen spricht es für die unglaubliche Vielseitigkeit und Klasse der Regular Season dieses Jahr. Das, ich glaube, so spannend wie selten zuvor, so viele Teams, die auf so hohem Niveau performt haben und dadurch auch Spieler, die am Ende zwar nicht weitergekommen sind, aber trotzdem mit ihren Teams wahnsinnige Regular Seasons hingelegt haben. Und das sind für mich so ein bisschen die beiden Gründe, warum das am Ende so nominiert wurde. Ich weiß nicht, ob du da noch einen anderen Grund kennst, aber für mich spricht einfach nur dafür, dass die Liga sehr, sehr gute, sehr, sehr viele Teams hat, die unfassbar gut performt haben.
Gehe ich mit. Natürlich gab es auch neben den ganz guten Teams einige Enttäuschungen, wie zum Beispiel die Padres. Da muss man sagen, da wurde zum Beispiel Fernando Tatis als MVP nominiert. Also auch von diesen Teams gab es dann immer wieder Lichtblicke und irgendwie hat jedes Team dann, jede Franchise auf irgendeine Art und Weise Spaß gemacht. So wie dieser Podcast diese Woche, finde ich auch. Damit sind wir durch. Dreiviertelstunde steht jetzt auf der Uhr. Ich würde sagen, von mir war es das, Bjarne. Wenn du noch was loswerden willst, dann ist jetzt deine Zeit gekommen.
Ich glaube, das Wunderschöne ist, dass wir beide uns nächste Woche schon wieder hören und ihr uns auch dann wieder anhören könnt. Und deswegen alles, was ich noch loswerden möchte, kann ich dann in der nächsten Woche wieder besprechen. Für heute soll es das gewesen sein. Wir machen einen Deckel drauf und deswegen bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und wir hören uns alle in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Haut rein. Ciao.